Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Und heute reden wir wieder über die wöchentliche Madness. Man kann es schon wirklich so gut zusammenfassen, denn quasi jede Woche hat immer wieder unglaubliche Wendungen mit dabei. Wir haben wieder Spiele, die eigentlich schon verloren schienen, aber trotzdem sie noch gedreht worden sind. Und da wollen wir natürlich drauf schauen. Mein Name ist Sebastian Müller und das meine natürlich wie gewohnt. Ich habe heute wieder meinen Experten an der Seite, den wir schon kennen aus Woche 1. Hallo Frederik.
Ja, hallo. Schön, dass ihr alle zuhört.
Ja, Frederik, ich habe schon gesagt, es war wieder eine Woche, die absolut verrückt ist, wenn wir uns das angucken. 14 Spiele in dieser Woche wurden einer Score, ne, der Unterschied war 8 Punkte maximal, mit dem Beginn des vierten Viertels die meisten Spiele jemals in einer einzigen Spielwoche in der NFL-Geschichte. Und insgesamt hatten wir das schon in 49 Fällen in diesem Jahr. Das spricht dafür, dass die NFL so gefühlt spannend wie nie ist. Und da wollen wir natürlich drauf schauen, uns mit den Ergebnissen beschäftigen und auch den Blick werfen auf die Partien. Und dann lass uns mal vielleicht so ein bisschen mit der Überraschungsmannschaft schon ein bisschen anfangen. Vielleicht ist nicht ganz die große Überraschung, aber schon noch ein Thema, wo man darüber reden sollte. Die Atlanta Falcons holen sich ihren zweiten Sieg schon in diesem Jahr, stehen jetzt 2-2, denn sie gewinnen denkbar knapp gegen die Cleveland Browns 23-20 in der Partie, die sie dann halt auch in der Schlussphase gewonnen haben.
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Falcons sich besonders mit Ruhm bekleckert haben. Es war ein Win, aber das lag meiner Meinung nach ein bisschen mehr eher an der Unfähigkeit von Cleveland zu converten und Jacoby Brissett ohne Touchdown, dafür mit Interception. Die Quarterback-Frage in Cleveland mit Watson drückt immer noch so ein bisschen, wenn er denn zurückkommt. Ich glaube, da kann man halten, was man von möchte, aber es war auf jeden Fall ein guter Win für die Falcons, den haben sie gebraucht.
Ja, definitiv. Ich meine, die Interception, die kam ja dann hinten raus. Also es war ja quasi dann die Entscheidung, die Interception, die man dort abgefangen hat. Aber insgesamt trotzdem, also die Browns müssen diese Partie eigentlich gewinnen. Ich meine, du führst 20-10 eigentlich. Und aber das ist zeigt auch noch, dass dann der Quarterback-Position, dass man da doch, obwohl man zwischendurch das Gefühl hatte, sie kriegen es auch irgendwie ohne Quarterback-Kinder, doch schon noch ein Thema ist in Cleveland, womit sie halt auch mal solche knappen Spiele durchaus auch verlieren können. Dann lass uns auf weitere Spiele gucken und uns mit einem weiteren Matchup beschäftigen, was durchaus auch spannend gewesen ist, nicht unbedingt hochklassig, aber zumindest spannend, denn die Partie der Tennessee Titans und die Indianapolis Colts war natürlich auch mit Spannung so erwartet worden. Dann geht es ja immerhin auch um die AFC South, zwei Teams, die ja vor der Saison durchaus auch als eigentlich als die beiden Kandidaten für den Division-Titel galten. Und was sollen wir sagen, Titans gewinnen mit 24-17 in einer Partie, die nicht toll von beiden Seiten gewesen ist, aber man holt sich zumindest den Sieg. Und ich glaube, das ist gerade für die Titans, die ja wirklich strugglen aktuell, ganz, ganz wichtig, dass sie da was Positives mitnehmen.
Ja, ich denke auch, man kann auch sehen, definitiv, dass Henry langsam wieder sein Game findet. 22 Carries hat er bekommen. Zwar nur 5,2 averaged, aber trotzdem waren da auch große Runs mit dabei. Also wieder, das ist für Titans-Fans das, was man sehen möchte eigentlich, dass das Run-Game wieder, was ihnen ja die vorigen Saisons zu so viel Erfolg verholfen haben, wieder läuft.
Genau, trotzdem natürlich passingmäßig ist nicht viel, 137 Yards nur, das ist relativ wenig. Auf der anderen Seite die Colts natürlich, da läuft es einfach aktuell überhaupt nicht rund. Wenn wir uns mal gucken, nur 1,7 Yards im Average beim Lauf, das ist natürlich sehr, sehr bezeichnend. Und auch Matt Ryan, wirklich auch ein großes Problem, hat schon wieder einen Fumble verloren. Sie haben zweimal den Ball gefallen, mit einem konnte man einmal noch den Ball behalten, aber trotzdem, da läuft aktuell viel, viel schief bei den Colts. Und da geht es natürlich dann auch irgendwann um die Position von Frank Reich, auch wenn er zwar einen langfristigen Vertrag noch hat, aber trotzdem die Ergebnisse aktuell helfen ihm nicht dabei, um dann wirklich langfristig seine Rolle in den Indianapolis da zu schützen. Dann lasst uns weitergehen zu einer Partie, die nicht sonderlich schön gewesen ist, aber auch sie war zumindest spannend. New York Giants gegen die Chicago Bears. Am Ende gewinnen die Giants mit 20-12, feiern ihren dritten Sieg schon in der Saison. Und das ist, glaube ich, ein bisschen auch die Story der Partie. Vor allen Dingen ein Mann, der wieder in alte Form zurückgefunden ist. Saquon Barkley, 31 Carries, 146 Yards. Also der Mann ist aktuell wirklich richtig, richtig gut in Form.
Ja, Barkley ist, was irgendwie den Giants zu einer, wie sagt man das am besten, einer Wiedergeburt verholfen hat. So ein bisschen die Wolke am sonst wolkenlosen Horizont war natürlich, dass Daniel Jones sich verletzt hat. Ich glaube, es war eine Knöchelverletzung. Das hat die diesen Win so ein bisschen, versalzen. Trotzdem, es gibt Optimismus, dass er gegen die Packers schon wieder spielen könnte. Also mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Auf der anderen Seite die Bears, die eigentlich mit dem Überraschungswin in Woche 1 angefangen haben, wo man sich ein bisschen mehr erwartet hatte danach. Justin Fields schafft es einfach absolut noch nicht, seinen Stride zu finden. Nur 50% Completion Percentage auch. Ja, das ist, glaube ich, das Hauptproblem für die Bears.
Ja, definitiv. Und ich meine, Dalton Jones hat sich ja verletzt gehabt bei den Giants. Da war auch dann Tyrod Taylor raus mit einer Concussion. Dann hat man ja teilweise dann mit Wildcat gespielt, wo dann Saquon Barkley den Quarterback gemimt hat, weil das wirklich so große Sorgen sind. Aber man hat es gewonnen am Ende, also von daher ist es egal. Da zeigt es wirklich, dass die Chicago Bears da wirklich dann noch ja auch Sorgen haben. Das Running Game war jetzt in Ordnung, 4,7 im Average, aber trotzdem, da ist noch viel, viel Raum nach oben, auch gerade du hast gesagt, angesprochen mit Passing Game. Und vor allem, wenn du halt 3 Fumbles halt abgibst und so viele Turnover produzierst, dann wird es halt auch schwierig, so eine Partie zu gewinnen, denn das nutzt natürlich dann auch andere Teams, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt so viel besser sind vom Papier her, dann natürlich trotzdem nutzen die das dann einfach eiskalt aus und machen daraus einfach dann Punkte. Lass uns zu einer weiteren Partie kommen, die auch spannend geworden ist, wo es dann sogar einen neuen Quarterback gegeben hat im Laufe der Partie. Das Spiel der New York Jets gegen die Pittsburgh Steelers, das war ja die Rückkehr von Zach Wilson nach seiner Verletzung und er hat dann erstmal gegen Mitch Trubisky sich gemessen, der dann gebencht wurde, dann kam Kenny Pickett rein.
Uiuiui.
Richtig geholfen hat es nicht. Pickett mit 3 Interceptions, immerhin 2 Rush-TDs, aber die Steelers verlieren hier wieder absolut unnötig eigentlich aus ihrer Sicht.
Ja, von Storyline, von Picketts 13 Pässen gab es keine Incompletions. 10 waren, also eigentlich waren alle 13 Catches, aber 10 davon vom eigenen Team.
Ich glaube, ist der erste Rookie-Quarterback, der in seinem Debüt kein Ball auf dem Boden gelandet ist.
Ja. Kann man jetzt bewerten, wie man möchte.
Ja, genau.
Ja, ist die Frage, ob das, wie das nächste Woche aussehen wird bei den Steelers in der Quarterback-Situation, ob das jetzt eine gute, Sie haben ja tatsächlich in der Preseason, es waren ja 3, wen hatten sie? Sie hatten Trubisky, sie hatten
Pickett Mason Rudolph.
Die sich da ein bisschen Shootout hatten für den Starting-Job. Also ja, man hat Auswahl. Ist nur die Frage, wie gut die Auswahl ist.
Genau, das ist das, was ich gerade fragen wollte. Die Auswahl ist jetzt nicht sonderlich hochklassig. Natürlich, klar, bei Pickett, ich meine, er hat sein erstes Spiel gemacht, da können wir jetzt nicht erwarten, dass er hier ein Feuerwerk abreißt. Er ist kein Josh Allen oder Patrick Mahomes oder so, aber natürlich, klar, mit 3 Interceptions, das ist natürlich kein schöner Start, den du dann in deiner NFL-Karriere hast. Wir müssen natürlich sofort dran erinnern, es sei dann nur an einen gewissen, wie hieß er noch, von den Bills, Nathan Peterman erinnert, der ja 4 Interceptions hatte. Ich hoffe, dass er das besser wegstecken kann und mal schauen wir dann, wie es dann dort weitergeht natürlich, aber trotzdem wollen wir natürlich die Jets gratulieren, 2 Siege jetzt schon gehabt, ne? 2-mal daheim gewonnen, 24-20, das nimmt man natürlich sehr, sehr gerne mit und auch Zach Wilson, der ja so einen okayen Tag hat, ne? 18 von 36, 252 Yards, 1 Interception, 1 Touchdown, 2 Interceptions, also auch er hat noch Luft nach oben, aber am Ende hat es halt gereicht, um mal die Steelers zu besiegen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig aus Jets Sicht, dass man da mal ein positives Erlebnis mitnehmen kann.
Ja, und da hat man, warte, das wollte ich noch kurz sagen, man hat ja auch noch sich dabei eines Philly Specials bedient. Zach Wilson mit dem Touchdown-Catch war danach sehr gehypt.
Ja. Das dürfen wir definitiv auch nicht außer Acht lassen. Dann lass uns zu ein paar Spiele kommen, die ein bisschen deutlicher geworden sind und dann noch den Blick werfen auf die Dallas Cowboys. Denn dort gibt es einen Mann, der einem Quarterback aktuell ist, weil der Dak Prescott komplett ist, Cooper Rush, hat zum 4. Mal in Folge gewonnen, alle seine ersten 4 Starts gewonnen, der erste Dallas Quarterback, der das geschafft hat überhaupt. Und ja, die Stimmen werden lauter, die Quarterback-Kontroverse wird lauter bei den Cowboys. 25-10 gewinnen sie gegen die Commanders, die man natürlich auch sagen muss, jetzt nicht unbedingt der Marsch sind, aber natürlich trotzdem, so ein Sieg nimmt man gerne mit,
Frederik. Ja, und tatsächlich, ob es jetzt zufälliges Timing war oder nicht, aber ich habe gestern gelesen, dass sich Dak Prescotts Prognose dann noch verbessert hat. Man will wohl gucken, ob er schon gegen die Rams nächste Woche wieder zurückkommen kann. Das mag vielleicht so ein bisschen der Druck sein, den Cooper Rush gerade auch erzeugt als Backup mit seinem Erfolg. Also wer weiß das schon? Es ist definitiv zur Zeit, das war definitiv die Woche der Backups in der NFL. Wir sprechen vielleicht später auch noch mal ein bisschen drüber oder der ehemaligen Backups. Also ja.
Ja, also definitiv. Das ist auf jeden Fall spannend zu beobachten. Ja, da werden wir natürlich genau drauf schauen, wie es dann dort dann ja in der nächsten Woche dann aussieht, wer dort starten wird. Dann werden wir natürlich dann genau draus schauen, wie das dann aussieht. Und wie gesagt, ja, die Commanders, da läuft es überhaupt nicht rund. 170 Yards Passing von Carson Wentz, wenn wir uns mal gucken, hat eigentlich 42 Passversuche, 25 angekommen. Average von 4 Yards. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Und da ja, hat sich diese Verpflichtung von Carson Wentz bisher noch gar nicht bezahlt gemacht. Also da ist so viel im Argen. Offensiv, da kann man auch einfach defensiv dann auch nicht mehr gegenhalten, wobei natürlich auch die Defensive jetzt nicht so stark spielt, wie sie dann 2020 gewesen ist, also ja. Auch von da noch ein bisschen Luft nach oben.
Lass uns dann mal schauen, inwiefern sich das mit Ron Rivera entwickelt. Natürlich, er hat jetzt nicht das Talent, was er bräuchte, um ein vernünftiges Team zusammenzustellen, meiner Meinung nach, aber bisher ein sehr, sehr schwacher Start. Also ja, muss man die Saison abwarten, genau.
Ja, finde ich definitiv auch. Dann lass uns auch zu einem weiteren Head Coach kommen, der natürlich auch so ein bisschen auf so einem Hot Seat sitzt, den die Carolina Panthers und Matt Rhule hatten ein Heimspiel gegen die Arizona Cardinals, die sich auch so ein bisschen schwer getan haben bisher im Saisonverlauf. Am Ende gewinnen die Cardinals mit 26-16 gegen die Panthers und ja, was soll man sagen, die Panthers suchen weiter offensiv irgendeinen Rhythmus und ja, haben dann können auch nicht gegen die Cardinals machen, die auch nicht überragend gespielt haben, aber sie haben halt das Beste draus gemacht aus den Problem Deck Panthers.
Ja, definitiv. Es ist aber auch schon ein bisschen bezeichnend, wenn du hörst, also wenn die eigenen Fans dich ausbuhen. Baker Mayfield hat gesagt, nachdem die Boos dann anfingen, haben sie dann wenigstens einen Touchdown gescored. Ja, gut.
Ja, super.
Zu wenig, zu spät. Ja, die Panthers, es sieht halt irgendwie noch nicht so aus, dass sie Mayfields Stärken wirklich nutzen können. Also was mir bei den Panthers nicht gefällt, ist momentan einfach noch so ein bisschen das Offensive Calling. Ja, weil wenn du schon Christian McCaffrey hast, der sowohl im Run-Game als auch im Receiving-Game, also ein richtiger Dual-Threat noch dazu ist. Du hast DJ Moore, ein super Receiver, du hast Robbie Anderson. Das sind gute Namen, dann kannst du, da ist eigentlich mehr rauszuholen, dann musst du besser schemen, einfach meiner Meinung nach.
Bin ich auch bei dir, da muss definitiv mehr passieren im Scheme, also da hast du eigentlich die Talente da und da hast du eigentlich ganz auch dann Baker Mayfield mit einem vernünftigen Scheme unterstützen, das musst du auch tun, weil er halt nicht dieser Josh Allen, Patrick Mahomes Type of Quarterback ist, der halt die Spiele gewinnt, sondern er braucht halt gute Spiele um sich herum, ein gutes Scheme, womit er arbeiten kann und das sehe ich halt nicht bei den Carolina Panthers und da könnte es natürlich dann irgendwann dazu, wenn das sowohl dann Ben McAdoo als auch dann Matt Rhule dann irgendwann wohl ihren Hut nehmen müssen, denn 1-3 steht man aktuell, richtig viel ja, Hoffnung auf Besserung gibt es halt auch nicht, weil das wird ja nicht besser, sondern eher ein bisschen schlechter sogar. Also von daher, ja, aber lass uns vielleicht noch über eine Sache reden, die mich auch ein bisschen bewundert und wo wir auch sprechen müssen, denn wir kennen es ja, wenn man in so ein Spiel reingeht, da malt man so die ersten 10, 15 Spielzüge auf, ne, wie man das machen möchte und so und ja, die Arizona Cardinals haben bisher im ersten Viertel in allen vier Spielen keinen einzigen Punkt erzielt. Was machen wir denn daraus, Frederik?
Die Cardinals, es ist interessant ohnehin, wie die, also auch witzig, dass du das sagst, weil die Cardinals waren ja ein Team, was letzte Season auch extrem explosiv war und mittlerweile ist das komplett zum Erliegen gekommen und ich habe das Gefühl, das liegt auch zum großen Teil daran, dass Teams mittlerweile irgendwie auch mitbekommen haben, wie die Cardinals Murray einsetzen und wie ihr Playcalling aussieht, Kingsbury. Es wirkt tatsächlich einfach, also es sieht nicht so viel anders aus, was die Cardinals machen, als was sie letzte Saison machen. Und vielleicht ist genau das Problem, dass man sie mittlerweile haben, einfach alle Defensive Coordinator der Liga Möglichkeiten und Mittel gefunden, wie man das Ganze problemlos containen kann. Gerade Murray auch.
Ja, so wirkt es zumindest. Ich glaube, das können wir zumindest mal festhalten, denn ja, es ist ja noch nicht richtig erfolgreich bisher, was man dort gespielt hat. Also von daher, sehr, sehr kurios. Mal gucken, ob sie das vielleicht da irgendwann mal hinbekommen. Natürlich, da auch geht es natürlich auch um einen gewissen Cliff Kingsbury, der ja durchaus auch schon im Druck steht. Klar, man ist aktuell 2-2, hat beide Auswärtsspiele gewinnen können, aber natürlich trotzdem so ein bisschen den Anspruch nimmt man schon hinterher, denn so eine Partie gegen die Panthers, das musst du halt gewinnen. Das haben sie auch getan, auch klarer natürlich, aber trotzdem, da waren halt immer wieder Sequenzen mit dabei, wo ich mir denke, okay, gut, da ist eigentlich das Potenzial, was in diesem Team schlummert, besser als das, was dann dort auf dem Feld gezeigt wurde. Dann lassen wir uns jetzt eine kurze Pause machen, dann kommen wir gleich zurück, denn es gibt noch einige Partien, über die wir sprechen müssen. Eine riesengroße Kontroverse natürlich noch in Miami, die wir uns nochmal genau mit anschauen wollen. Deswegen bleibt dran, hier bei Interception, eurem Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ja, und jetzt sind wir jetzt zurück und wollen sprechen über weitere Partien natürlich, wollen noch den Blick werfen, denn wir haben noch ein bisschen was in unserem Roundup zu erledigen, bevor wir dann auf die Partien sprechen kommen, mit denen wir uns ein bisschen ausführlicher drauf schauen wollen, analysieren wollen. Und dann lass uns den Blick werfen in die AFC West. Dort gab es dieses Duell zwischen den Las Vegas Raiders und den Denver Broncos. Frederik, eine Partie, die am Ende die Raiders gewinnen und 32-23 sich den ersten Sieg in diesem Jahr holen, damit auch natürlich endlich mal ein bisschen Erfolg feiern. Trotzdem natürlich, ich glaube, die größte Geschichte ist einfach, dass die Broncos irgendwie überhaupt noch nicht in den offensiven Flow reinkommen.
Ja, man kann gar nichts anderes sagen. Es ist eigentlich tatsächlich genau das. Und zum anderen auch irgendwie das Playcalling. Es haben sie sich ja jetzt noch zusätzliche Coaches geholt, die ein bisschen mit Game Management helfen sollen, was mir, wenn ich Broncos-Fan wäre, was ich zum Glück nicht bin, jetzt nicht wirklich Zuversicht und würde ich jetzt nicht dadurch gewinnen gerade. Wilson hat immer noch die gleichen Probleme wie in Seattle, verlässt clean pockets, spielt Hero Ball statt Checkdowns zu nehmen häufig, und das zusammen mit dem unterdurchschnittlichen Coaching und Playcalling in Denver hat dafür gesorgt, dass die extrem schwächelnden Raiders sich ihren ersten Sieg dieses Jahr sichern konnten. Das hätte ich auch nicht gedacht vor der Saison, aber so sieht's aus.
Ja, so sieht's aus. Sie haben es halt geschafft, sich hier diesen Sieg zu holen. Man darf natürlich nicht vergessen, die Raiders haben das so gut gespielt. Der Rick Carr ist zwar nicht überragend gewesen im Passing Game, war aber jetzt auch nicht unbedingt so verlangt. Ich war auch nicht vergessen, 21 von 34, 188 Yards, nicht sonderlich gut, aber Devontae Adams 101 Yards. Sehr, sehr starkes Spiel gehabt. Auch Josh Jacobs mit 144 Yards bei 28 Carries. Also gerade über das Laufspiel haben halt die Raiders wirklich die Broncos besiegen können. Die Broncos müssen jetzt wohl schon lange auf Javonte Williams verzichten und sich wohl das Kreuzband gerissen und noch ein, zwei weitere Bänderschäden davongetragen. Also von daher wird er wohl langfristig ausfallen, was natürlich nochmal dem Team auch nochmal so ein bisschen wehtun wird. Aber du hast recht, es ist noch nicht so richtig irgendwie im Flow drin. Da muss man mal gucken, dass man da irgendwie nochmal der sich hinsetzt und über nachdenkt, wie kann man da sich anpassen. Ich denke, das hat man ja auch gesehen, auch bei den, als Tom Brady das Team gewechselt hat, das hat auch ein bisschen gedauert. Vielleicht wird es irgendwann besser werden, das schauen wir mal natürlich genau drauf. Aber da ist noch auf jeden Fall viel Arbeit bei den Denver Broncos. Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Dann lass uns zu dem nächsten Team in der Division kommen, den Los Angeles Chargers. Auch sie ja so ein bisschen mit einem wackeligen Start, aber jetzt haben sie gewonnen gegen die Houston Texans ohne ihren designierten Superstar Keenan Allen auf dem Wide Receiver Core. Hat es halt Mike Williams gemacht mit 7 Catches, 120 Yards in ansonsten einer Partie, wo die Chargers ja schon zur Halbzeit quasi davon waren. 27-7 stand es zur Halbzeit und da haben sie nichts mehr dann anbrennen lassen in der zweiten Hälfte.
Ja, und ich denke, das war ein wichtiger Win für die Chargers, die sich letzte Woche eine ordentliche Packung abgeholt haben gegen die Jaguars mit 38-10. Davor natürlich ein schwieriges Spiel gegen die Chiefs gehabt. Aber die Chargers waren ja alle ein Team, wo wir gesagt haben, mit definitiv einer der Favoriten, um in die Playoffs zu gehen. In einer extrem, was wir da bis dahin dachten, kompetitiven AFC West. Und der Win hat jetzt natürlich geholfen und kann vielleicht für die Chargers jetzt so ein bisschen das Momentum ins Rollen bringen. Nächste Woche gegen die Browns und dann die Broncos sind auch recht einfache Spiele, denke ich mal. Das haben sie jetzt gebraucht, glaube ich, so an dem Punkt in der Saison, wo sie 2-2 stehen.
Ja, das denke ich auch, dass man mal so einen Sieg hat. Ich denke, da ist trotzdem noch ein bisschen was zu tun. Wir haben auf der anderen Seite natürlich auch bei den Texans immer mehr so ein bisschen Fragezeichen sehen, inwieweit da wirklich Davis Mills eine Lösung sein kann. Ist ja jetzt sein zweites Jahr, in dem er drin ist, aber Also richtig überzeugend war das jetzt nicht, da hat er wirklich der Würfel mit dabei gehabt, wo man sich schon wirklich so ein bisschen in die Hände über den Kopf geschlagen hat. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben.
Ja.
Also von daher schauen wir mal, wie es dann dort weitergeht. Und dann lasst uns dann den Blick werfen auf das Thursday Night Game, wo wir ein bisschen drüber sprechen wollen. Erstmal rein sportlich nur bewerten. 27-15 für die Bengals, die gewonnen haben bei den Dolphins. Damit den ersten die Niederlage zugefügt den Dolphins, während die Bengals den zweiten Sieg in Folge geholt haben. Natürlich sehr, sehr wichtig für die Bengals, Frederik, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, dass sie jetzt so langsam zusammengefunden haben, dass es jetzt wirklich auch mal funktioniert und richtig läuft.
Ja, extrem wichtige Rolle hat T. Higgins gespielt, der viel über die Mitte gemacht hat für die Bengals in dem Spiel und auch einige wirklich wichtige Catches hatte. Man hat es auch gesehen, Third Down Efficiency war, ich glaube, 55% von den Bengals, also auch ziemlich Clutch Plays. Joe Burrow hat irgendwie jetzt ein bisschen gebraucht, aber mittlerweile sieht er wieder schärfer aus, so wie, also das meine ich jetzt auf eine nicht aufs Aussehen.
Nicht ich weiß, wie du das meinst.
Gut, ja, von daher Bengals auch in cooler neuer Uniform mit weißen Helmen und weißem Jersey, das sah schon ziemlich slick aus. Dann ja. Auf der anderen Seite die Dolphins.
Auf jeden Fall geil, ja.
Ja, und bei den Dolphins natürlich werden wir gleich drüber reden. Ab der Hälfte des Spiels, nee, ich glaube schon ein bisschen früher, musste dann natürlich Teddy Bridgewater für Tua rein.
Genau, das war auf jeden Fall die Geschichte der Partie, denn du hast es schon erwähnt gehabt, Tua Tagovailoa musste vom Feld gebracht werden, musste wohl ins Krankenhaus gebracht werden nach einem üblen Hit, wo er ja seine Finger auch sehr verkrampft ist, wo man mich noch auf Concussion untersucht hat, was er dann auch entsprechend bestätigt hat. Und jetzt, das hat natürlich viel Furore gesorgt, denn wir erinnern uns zurück an die Spiel davor, letzte Woche Sonntag, also vorletzten Sonntag, gab es eine ähnliche Situation, wo auch mit der Concussion raus ist, dann entsprechend natürlich untersucht wurde. Man hat es dann wohl nur als Rückenverletzung dargestellt und ist natürlich die Kritik groß an den Dolphins, an den entsprechenden Leuten, die das untersucht haben. Man hat auch schon den ersten unabhängigen Beobachter, der sich da um das Thema Concussions kümmert, entlassen, hat die NFL Player Association, also die Spielergewerkschaft, schon verkündet. Frederik, das sieht natürlich überhaupt nicht gut aus, auch was an Aussagen dann auch teilweise gekommen sind von den Dolphins, auch wenn man dann wieder am Tag darauf zurückgerudert ist. Das sind natürlich Szenen, die wir so nicht sehen wollen und wo man schon drüber nachdenken muss, inwieweit man daraus jetzt lernen muss und die richtigen Schlüsse daraus ziehen muss.
Ja, ich würde mal sagen, also es war erstmal total komisches Handling. McDaniels hat da wirklich, auch was PR angeht, sich nicht gut gezeigt. Ganz steif und fest behauptet, dass es nie ein Risiko gab, etc., etc. Nachdem dann von der NFLPA der unabhängige Arzt gefeuert wurde, der Tour für fit befunden hat, hat sich dann doch gezeigt, das war ja gar nicht so problemlos, wie es dargestellt wurde von den Dolphins. Tatsächlich ist sowas auch extrem gefährlich, wenn das die Woche davor nämlich eine Concussion wäre oder gewesen wäre, dann kann es durchaus sein, ein sogenanntes Second Impact Syndrome, SIS, es kann sogar tödlich sein, das heißt, wenn innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen nach einer bereits bestehenden Concussion eine zweite dazukommt, kann das tatsächlich zum Tod führen oder zu schweren neurologischen Problemen. Und man hat es bei Tua ja gesehen, die verkrampften Finger vor dem Gesicht sind eigentlich ein sicheres Zeichen meistens für eine Concussion. Das ist nämlich ein neurologisches, dann verhärten sich die Armmuskeln, das ist ein neurologisches Anzeichen eigentlich dafür, also jetzt ist mittlerweile bekannt geworden, nächstes Spiel wird er dann definitiv aussetzen gegen die Jets, ja.
Ja, das ist natürlich auch noch ein Spiel, wo man mit Sicherheit auch mit Backup spielen kann, zumal auch Teddy Bridgewater einer der besseren Backup-Quarterbacks in der Liga ist. Aber ja, da muss auf jeden Fall viel richtige Schlüsse gezogen werden. Natürlich auch gerade natürlich die Dolphins, die ja sowieso schon im schlechten Licht da sind, ne, mit diesem ganzen Tampering um Tom Brady und Sean Payton, wo auch der Owner gesperrt wurde dafür und auch noch eine andere Person aus der Franchise. Dann natürlich auch noch die Geschichte mit der Klagen von Brian Flores, die natürlich auch aus die Trends. Also da ist gerade PR-technisch viel, was man da wirklich handeln muss und wo man auch einfach schlechte Entscheidungen getroffen hat, wie auch in diesem Fall. Und da, auch wenn der Mike McDaniel, glaube ich, am Freitag gesagt hat, dass er eigentlich sehr, sehr viel Wert darauf legt, dass die Spieler, dass er auf die Spieler Gesundheit Wert legt und so weiter, ist natürlich trotzdem etwas zu sagen und etwas zu tun, ist natürlich etwas anderes. Ich würde mir einfach nur wünschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Frederik, dass man, wenn man das alles untersucht hat, dass dann alles öffentlich einsehbar macht, sodass dann auch jeder dann nachvollziehen kann, okay, gut, was sind dann am Ende die Schuldigen, weil natürlich jetzt in so einer Situation ist relativ schnell klargelegt, okay, wer sind die Schuldigen, aber das kann natürlich noch viel, viel tiefer gehen als das, was wir vielleicht auch nur ahnen können.
Ja, ich würde es wichtig finden, halt einfach, dass unabhängig, weil momentan ist das ja noch mehr auch in den Händen der Spieler und der Teams selbst, dass wirklich Concussions unabhängig evaluiert werden und wenn was in die Richtung festgestellt wird, dass dann einfach der Spieler definitiv fürs nächste Spiel nicht gesperrt wird, im Sinne von aus medizinischen Gründen. Und weil die NFL, wir wissen das ja, Head Injuries, CTE und Concussions sind immer so ein Thema, die ganz gerne unter den Teppich gekehrt werden. Und damit muss ein transparenterer und sicherer Umgang erfolgen. Und da braucht es vielleicht ein paar neue Regeln.
Ja, definitiv. Da muss man auf jeden Fall drüber nachgucken, dass man da irgendwie was besser machen kann, denn weil so kann es einfach nicht weitergehen. Das sind Szenen, die man nicht sehen will und natürlich auch die Kritik an der Liga einfach erhöht. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, inwieweit man daraus Schlüsse daraus zieht, das dann besser zu machen. Da wird es mit Sicherheit auch in den nächsten Tagen und Wochen Aufarbeitung geben, Ergebnisse bekannt geben und hoffentlich dann einsehbar, sodass wir dann noch ein bisschen mehr dann von den Hintergründen lernen. Dann lasst uns aber jetzt zurück zum Sportlichen kommen, Frederik, und uns mit dem ersten London-Game in diesem Jahr beschäftigen. Die Minnesota Vikings haben gespielt gegen die New Orleans Saints, die ja auf Jameis Winston verzichten mussten. Dort musste dann Andy Dalton ran. Und lass uns mit dieser spannenden Partie beschäftigen, denn das war ja ganz schön harter Fight. Wir müssen aber sagen, die Vikings haben es eigentlich unnötig spannend gemacht, denn eigentlich hätten sie diese Partie schon relativ früh entscheiden müssen.
Ja, definitiv. Es sah lange Zeit super, super gut aus für die Vikings. Ich glaube, es stand zum einen Zeitpunkt, ja, wo waren wir da? Also ich sehe gerade nochmal, ich verfolge es gerade nochmal durch, sie lagen gar nicht so weit vorne, aber sie lagen eigentlich die ganze Zeit vorne und haben es dann am Ende so ein bisschen spannender gemacht, wie du schon meintest, als es hätte sein sollen, weil sie nicht converted haben. Bevor wir aber so richtig ins Spiel reinstürzen, würde ich mal sagen, das war meiner Meinung nach mit eins der ersten London Games, was wirklich echt interessant war. Also ich weiß nicht, ob du dich noch sonst, also London Games waren für mich immer sehr vergessbare Spiele bisher und Stimmung war gut und es war auch einfach mal ein wirklich spannendes Spiel mit großen Plays auch drin. Also von daher, das schon mal vorweg. Oder ging das nur mir so?
Nee, das ging nicht nur dir so, das war ja bei mir auch so. Also natürlich muss natürlich auch gucken, wenn du guckst, anschaust, okay, wer hat überhaupt in den letzten Jahren im London Games gehabt, das war jetzt nicht unbedingt so, wo ich sagen würde, wow, das sind jetzt also absolut Top-Team, die aufeinandertreffen. Das könnte man hier auch vielleicht durchaus Argumente finden, zu sagen, okay, das ist jetzt kein Top-Spiel, weil die Saints in diesem Jahr jetzt nicht so stark sind, aufgrund offensiver Probleme. Aber natürlich trotzdem, das war schon eher schon ein bisschen erwartbar, dass man hier mal Superstars mit dabei, ne, wenn man mal anguckt, Dalvin Cook, Mark Ingram oder aber auch natürlich einen Jarvis Landry ist mit dabei gewesen, Adam Thielen, Justin Jefferson und natürlich auch defensiv genug Spieler, Marshawn Lattimore mit dabei. Also da sind schon viele, viele Top-Spiele mit dabei gewesen, was natürlich dann auch ein bisschen attraktiver das Ganze natürlich insgesamt macht. Da bin ich auch schon definitiv bei und ich glaube, also wir hatten selten so eine große Spannung in dieser Partie mit dabei, wie es jetzt in dem Fall da gewesen ist. Ich meine, diese Entscheidung kurz vor Schluss, wenn wir uns das anschauen, wie dann ja dieses Field-Goal von Will Lutz, ja, wirklich scheitert. Wenn man es nicht gesehen hat, nochmal zur Erklärung, das war, ich muss mal genau gucken, wie lang das Field Goal gewesen ist.
61 Yards, ich hab's im Kopf. Ja, weil er hat davor, 2 Minuten davor, das Game-Tying-Field-Goal aus 60 Yards hat er gemacht.
Genau.
Und dann aus 61 der Double-Doink. Erst den Upright links, dann gegen die Crossbar unten und leider für Saints-Fans raus.
Rausgesprungen, genau. Also das war richtig, richtig bitter und ich glaube, das ist sowas hat man ganz, ganz selten gesehen, dass das so knapp und so wirklich um Millimeter ja, im Endeffekt ging. Also das war schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, aber das hat natürlich enorm viel Spaß gemacht zum Zuschauen einfach. Ich glaube, das ist mit Sicherheit ein Spiel, wo wir uns schon noch ein bisschen länger mal dran erinnern werden, wenn wir jetzt mal uns über London Games unterhalten, ja.
Ja, und bietet vielleicht auch so eine gute Perspektive für die noch kommenden und auch das Munich Game dann. Ja, aber du hast schon gesagt, die Vikings haben es tatsächlich spannender gemacht, als es hätte sein müssen. Das lag so zum einen daran, dass man einfach nicht vernünftig konvertiert hat. Man hat nur 5 von 14 Third Downs converted. Und deswegen hatte dann auch der Vikings-Kicker Greg Joseph einen arbeitsreichen Tag mit insgesamt 5 von 5 Field Goals gemacht. Längstes davon war 47 Yards, aber man hätte das Ganze einfacher machen können, wenn man mehr Third Downs converted hätte und dann dementsprechend auch mehr Touchdowns gescored statt Field Goals hätte kicken müssen. Ja, das war so ein bisschen das Problem für die Vikings, einfach die Third Down Conversion Percentage.
Genau, da liegt so ein bisschen noch so in der Offensive noch so ein bisschen das Problem, wenn natürlich Justin Jefferson wieder überragende Spieler hatte, 10 Catches, 147 Yards. Aber ich finde da defensiv, da gibt's noch, also offensiv gibt's auf jeden Fall noch so ein bisschen Dinge auf jeden Fall nach oben. Lass uns mal über Andy Dalton sprechen. Ne? Ich habe es schon noch gesagt gehabt, Jameis Winston verletzt, hat nicht so richtig überzeugt in den Spielen, die er bisher gespielt hat. Wie war denn dein Eindruck von Andy Dalton? Vielleicht jemand, den man jetzt häufiger starten sollte, weil es halt mit Jameis Winston nicht so funktioniert?
Jein. Aus dem einfachen Grund, Dalton hat meiner Meinung nach, ist aus Gründen Backup-QB. Und das liegt auch daran, dass er eben nicht so, meiner Meinung nach, nicht so ein extrem, er ist nicht so sehr entscheidungsreich. Also er kann nicht gut schnelle Entscheidungen treffen, habe ich den Eindruck gehabt. Was dann auch häufig dazu geführt hat, beispielsweise der eine Fumble, den er verloren hat, war auch einfach, er war wirklich, er hatte eine Pocket, hat keinen schnellen Wurf angebracht und dann war er nicht sich seiner Umgebung bewusst und dann kam der Sack und daraufhin dann eben damit der Strip-Sack, also der Fumble. Er macht seinen Job vernünftig in dem Rahmen, was man von ihm erwartet, aber ich glaube, sein Ceiling, also das, was er kann, das ist erreicht. Ich glaube, es wird nicht viel besser. Ich meine, er ist jetzt auch schon definitiv nicht mehr der Jüngste. Ja, von ihm fehlt mir einfach so ein bisschen die Flashiness, schnelle Entscheidungen zu treffen und ein bisschen zu improvisieren auch. Er ist halt so ein prototypischer Pocket-Quarterback, meiner Meinung nach.
Definitiv, also wie gesagt, wir wissen, was er ist halt, das wissen wir natürlich auch bei Jameis Winston mittlerweile, natürlich klar, und da wird es irgendwann über früh oder lang, wird es dann wahrscheinlich einfach die Diskussion geben, dass man einfach einen neuen Anfang auf der Position braucht, denn bisher sieht es sich aus, als ob Jameis Winston das hinzubekommt und vielleicht müssen wir uns darüber unterhalten, ob man vielleicht auch dann, ob dann wirklich der Abgang von Sean Payton dann wirklich eine größere Rolle spielt, als man vielleicht sich erhofft hatte, denn man merkt auch schon, dass da offensiv nicht nur Quarterback-Probleme, sondern auch vielleicht so ein bisschen strukturelle Geschichten einfach mit dabei sind und da ja, muss man sich auch dann natürlich Gedanken machen bei den Saints, inwieweit man natürlich dann dort angreifen kann. Natürlich, die Division ist ja so ein bisschen im Rebuild-Modus mit den rebuildenden Panthers, mit den rebuildenden Falcons und Tom Brady, ich meine, der wird auch nicht mehr jünger. Also ich glaube nicht, dass er noch dann nächstes Jahr an den Start gehen wird. Also von daher ist es eigentlich jetzt auch an der Zeit, sich Gedanken zu machen, okay, wie geht man mit dem Kader weiter voran? Man hat ja auch noch ein paar erfahrene, routinierte Spieler mit dabei, die natürlich auch irgendwann ja ihre Karriere beenden werden. Also von daher gibt's da jetzt so langsam so ein paar Entscheidungen, die man treffen muss. Denn mit 1-3 aktuell ist man nicht sonderlich gut unterwegs. Da kann man wirklich vielleicht überlegen, angesichts des guten Quarterbacks-Jahrgangs, der jetzt ansteht, vielleicht dann wirklich das ein oder andere Partie abzustecken, in Anführungsstrichen natürlich nicht absichtlich zu verlieren, aber vielleicht noch ein bisschen drüber nachzudenken, okay, gut, ist vielleicht eine Draft-Position für uns ein bisschen wichtiger, als dass wir wieder in die Playoffs einziehen und dann in der ersten Runde rausfliegen.
Ja, das sehe ich genauso. Vor allem hat man ja abseits vom Quarterback doch solides Talent. Auch auf der Defensive Side hat man ja auch gesehen, dieses Spiel zum Beispiel jetzt, die Season aus Kansas kam, Honey Badger, Tyrann Mathieu auch mit einem extrem guten Spiel, einem Pick im ersten Quarter und auch nur insgesamt 3 Catches für 21 Yards zugelassen. Also man hat gute Playmaker bei den Saints, gerade in der Defense und ja, die, wie du gesagt hast, die Quarterback-Frage ist eher das, was. Und ich glaube, wir haben jetzt einen Jahrgang mit 6 oder 7 Quarterbacks, die durchaus alle in den ersten 2 Runden gehen können. Vielleicht 5 oder 6. Ja, doch eher.
Ja, wir schauen einfach mal, wie viele dann überhaupt committen. Ja. Das ist natürlich auch noch immer noch ein Thema, ne? Inwieweit ja,
das stimmt.
Die Jungs dann vielleicht auch sagen, okay, wir machen vielleicht nochmal ein Jahr. Schauen wir einfach dann mal, aber da gibt es auf jeden Fall Talent auf der Position, ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen, schauen wir mal dann, wie viel dann wirklich dann am Ende in den Draft eintreten werden, machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und sprechen natürlich noch über weitere Partien, denn wir müssen noch über ein unglaubliches Spektakel in Detroit sprechen, natürlich aber auch über ein unglaublich spannendes Spiel bei den Baltimore Ravens, also von daher bleibt dran hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt.
überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und dann lass uns von einem verrückten London-Game zu einem noch verrückteren Spiel in Detroit gehen. Ja, die Detroit Lions haben die Seattle Seahawks empfangen. Zwei Teams, die jetzt nicht unbedingt für Offensivfeuerwerk bekannt sind, zumal ja auch bei den Detroit Lions einige Spiele ausgefallen sind. Amar St. Brown war raus, DJ Chark war raus, DeAndre Swift war raus. Ja, das hat den beiden Teams nicht davon abgehalten, Punkte aufzulegen. Am Ende haben wir ein 48-45 Sieg für die Seattle Seahawks. Unglaubliche Partie, ein Skorigami, das heißt, dieses Ergebnis gab es bisher in der Geschichte der NFL noch so überhaupt gar nicht. Und wenn wir uns das anschauen, das ist einfach nur brutal, was dort aufgelegt wurde. Das sind die zweitmeisten Punkte, die jemals in der NFL-Geschichte erzielt worden sind. Das war wirklich ein komplett verrücktes Spiel, was wir dort gesehen haben, Frederik.
Ja, Pete Carroll ist 10-0, wenn es eine Skorigami, also es ist 10 Siege, wenn eine Skorigami-Scoreline vorhanden ist. Ja, tatsächlich auch der Coach mit den meisten Skorigamis. Kleiner Fun-Fact dazu.
Die Frage ist, ob das gut oder schlecht ist.
Es ist kreativ.
Ja, zumindest kreativ, ja. Also wahrscheinlich sagt er, also heute mal so ein Skorigami, ja, das wäre mal wieder was.
Ja, Seahawks-Spiele sind eh so ein bisschen fröhliche, kleine Unfälle. Es war definitiv ein Feuerwerk von beiden Offensiven. Mittlerweile, ich glaube, die Lions sind diese Saison bisher die highest scoring Offense und Seahawks haben sie nur um 3 Punkte mit 48 outscored. Also es war verdammt gut, was die Offense gemacht hat. Logischerweise kann selbst eine super Offense nicht so gut spielen, wenn nicht beide Defenses komplett
schlecht sind.
Schlecht sind, ja. Und da gab es wirklich sehr, sehr wenige Lichtblicke von beiden Seiten. Ich glaube, bei den Lions fast eigentlich gar keine. Weil wenn du dir auch anguckst, dass die Seahawks, die sonst für ihren Big Dick Dixon bekannt sind, einen der besten Panther der Liga, in ihrer Franchise-History war das erste Spiel, wo sie nicht einmal gepuntet haben. Und das hat zwar auch für die Offense gesprochen, aber auch gegen die Detroit Defense. Das war schon ziemlich böse. Also auch keine Sacks, soweit ich das gesehen habe. Ich habe
noch ein Sack gab, Unitsha Nwosu hat einen.
Ah doch, Nwosu, ja, natürlich. Aber das war dann gegen Jared Goff gesackt. Ja. Ja, es gab einen verdammt guten Defensive Moment und der stammt von Tariq Woolen, einem der besten Cornerbacks jetzt, die gedraftet wurden. Also er und Sauce Gardner werden momentan ganz hoch gehandelt. Hat einen starken Pick 6 geschafft, hat also eine Crossing Route gut gereadet und hat halt eine 4-26 auf seiner 40-Yard-Dash und hat die Route halt unterlaufen und gepickt und war dann einfach auf und davon.
Also Highlights hatten wir in dem Spiel auf jeden Fall genug. Defensiv nicht so viele, aber das war wahrscheinlich der größte Moment, wenn man über defensive Highlights sprechen will. Und ich meine, wir müssen das nochmal zusammenfassen, was die Lions dort bisher in ihren Partien abgerufen haben. Wir haben 281 Punkte in den 4 Lions-Partien, die es bisher gegeben hat. Das ist die höchste Punkteanzahl, die es jemals in den ersten 4 Spielen von einem Team gegeben hat. Das gab es so vorher noch gar nicht. Wenn du überlegst, die haben durchschnittlich 35 Punkte erzielt und zugelassen. Also das ist dann wirklich, das ist absolut brutal und krass übrigens auch. Immer wenn sie mehr als 35 Punkte erzielen, verlieren sie die Partie auch. Jetzt in diesem Fall, also es ist schon wirklich absolut verrückt. Das muss man einfach ganz, ganz klar so sagen, was dort abgerissen wurde. Natürlich, wenn wir mal angucken, TJ Hawkins in 8 Receptions, 179 Yards, längster war dieser 181 Yard Catch, den er dort gehabt hatte. Jamal Williams wieder eine wichtige Rolle eingenommen, 19 Carries, 108 Yards, ein Average von 5,7, 2 Touchdowns erzielt, schon zum wiederholten Mal, ich glaube von den ersten 4 Partien 3 hat er mit 2 Touchdowns oder mehr erzielt. Auch da überragend, das gab es bisher so noch auch noch nicht. Also hat die meisten Lions Touchdowns in der Geschichte von einem Running Back über diese Position in den ersten 4 Spielen. Das ist der erste Lions Running Back mit 3 Spielen von mindestens 2 Rushing TDs seit einem gewissen Barry Sanders 1996. Also wow. Ja, man bricht Rekorde, aber man hat halt trotzdem nicht gewonnen. Und das ist, glaube ich, das Ärgerliche, Frederik.
Ja, das ist für die Lions natürlich. Ich bin ja, offenes Geheimnis, Seahawks-Fan, aber es hat mir keinen Spaß gemacht, die Lions verlieren zu sehen, weil es ist trotzdem ein Team, was sich natürlich extrem reinlegt und was ja viele auch wegen Hard Knocks jetzt sehr zu schätzen gelernt haben. Aber ja, offensiv stark gespielt, was natürlich so ein bisschen dran liegt, dass Seattle momentan extreme Probleme hat, was Tackling angeht. Jamal Adams ist ja immer noch ausgefallen jetzt wieder für die Saison nach dem ersten Spiel. Und was in Seahawks auch momentan fehlt, ist tatsächlich wirklich starkes Play vom Linebacker-Core. Also Jordan Brooks macht seinen Job ganz okay. Wer seinen Job aber überhaupt gar nicht macht, ist beispielsweise Cody Barton. Und von daher, und auch Safety Josh Jones und so, das Tackling ist unglaublich schrecklich, gerade bei den Seahawks. Und das ist so das Problem, weswegen so viel, gerade auch so viel Yards after Contact zugelassen werden, etc. Aber vielleicht kommen wir mal kurz auf die Lichtblicke. Und das ist momentan eindeutig Geno Smith, der Lichtblick. Durch 4 Spiele, 102 von 132 Pässen, 77,3 Completion Percentage, das ist die höchste in der NFL diese Saison. Russell Wilson
und
61,1.
Und das wollte ich noch kurz erwähnen, das ist der Bestwert durch die ersten 4 Spiele in der NFL-Geschichte. Also hat er nochmal Rekord geschrieben.
Ja, also Geno's momentan, ich glaube, laut PFF's Grades ist tatsächlich, ich hätte nicht gedacht vor der Saison, dass ich diesen Satz sage, aber ich glaube, laut PFF Grades momentan der höchst geratete Quarterback diese Saison.
Also ich glaube, für die Partie jetzt da hat er, glaube ich, eine PFF-Rate von, ich glaube, 93 oder so bekommen, was ja schon enorm viel ist für einen Quarterback, wenn maximal 100 erlaubt sind. Und wir haben inzwischen, ich aufrufe, er ist wirklich der bestgeratete, der beste, bewerteste Quarterback bisher. Mit 84,5 im Schnitt. Also das ist wirklich absolut verrückte Welt. Ich glaube, so kann man das gut zusammenfassen. Aber er macht es auch gut. Also ich meine, man weiß, was Geno Smith für ein Quarterback ist. Er ist jetzt kein überragender Quarterback. Man verlangt jetzt von ihm keine Wunderdinge, aber er macht es halt sehr gut. Er nimmt sich halt nur die Würfe, die er meint, die er nicht einfach nehmen kann. Kriegt ein gutes Running Game zur Unterstützung mit dabei. Rashad Penny, gutes Spiel gehabt, ne? Wenn man guckt, 8,9 Yards im Average. Sowieso das ganze Team insgesamt ein Average von 7,1 Yards. Das ist fast ein Touchdown, einen neuen First Down pro Attempt. Das ist schon unfassbar viel. Und ich meine, er hat auch den wichtigen Touchdown dann gehabt, als man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, die Lions können vielleicht noch mal drehen, hat er dann ja diesen Go-Away-Touchdown dann macht, dass man auf 48 wegziehen konnte. Absolut brutal, was dort Geno Smith spielt. Es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Man hat eine gute Offensive Line, die ihn gut beschützt. Macht das sehr, sehr viel Spaß aus hier aus. Ich glaube, das hätte man sich so vor der Saison, glaube ich, nicht erwartet, Frederik. Ich meine, du wirst mir wahrscheinlich zustimmen.
Ja, ich war tatsächlich auch nicht auf dem Geno Smith Train. Hätte mich gefreut, wenn Locke es gut gemacht hätte, aber es sind keine Breaks am Geno Smith Train. Was halt krass ist, auf einmal funktioniert Shane Waldrons Schema super, weil du hast nicht mehr Russell Wilson, der nur noch Hero Ball spielt, sondern Geno Smith, der, ich habe es mir auch angeschaut, wo die Pässe hingingen, wirklich nicht so viel deep, aber ein bisschen deep und sehr viel middle of the field und kurze Pässe und Checkdowns nimmt, Outside Routes und der Ball wird halt gespreadet. Und genau, du brauchst halt keinen Quarterback, der irgendwie perfekte Moonbälle wirft, wenn Seattle hat eine unglaublich starke Offense. Du hast Rashad Penny, du hast einen sehr guten Running Back jetzt mit Kenneth Walker noch dazu, dann hast du eben mit eins der besten Receiver-Duos, Metcalf, Lockett und 3 richtig solide Tight Ends. Da musst du kein Hero Ball spielen, da folgst du einfach deinem Schema vernünftig dann. Ja.
Ja, definitiv. Lass uns noch über einen negativen Punkt sprechen, leider aus deutscher Sicht. Wir haben uns ja alle gefreut, dass Dominik Eberle starten durfte, denn Austin Seibert-Kicker war ja verletzt. Der durfte reinkommen. Und ja, was soll man sagen? Er wird jetzt in Detroit richtig zerrissen, hat von den Extra Points 2 von 4 nur getroffen, hat einen Field Goal immerhin gemacht gehabt aus 49 Yards, aber hat dann noch einen Kickoff out of bounds geschossen. Auch er selbst hat gesagt, ja, das war keine gute Leistung. Also das könnte dann für ihn bedeuten, dass dann seine Zeit wahrscheinlich bei den Lions schon relativ schnell zu Ende sein könnte, was natürlich sehr, sehr schade für ihn ist. Sehr bitter eigentlich für ihn. Da war der Druck wahrscheinlich dann doch ein bisschen zu groß auf ihn.
Das kann gut sein. Und Kicker haben eben leider in der NFL nun mal eine sehr geringe Halbwertszeit. Wenn du deine Kicks nicht machst, dann kann es manchmal 1 bis maximal 2 Spiele dauern, dass du raus bist.
Ja, wir würden natürlich wünschen, wenn er noch eine zweite Chance bekommt. Schauen wir mal, wie es halt ausgeht. Ich glaube, da waren auch die anderen Kicker, die ja seine Gegner waren, glaube ich, auch irgendwie alle verletzt oder so. Schauen wir mal überhaupt, wie es dann dort aussehen wird. Wir würden es natürlich wünschen, wenn er noch eine Chance bekommt, denn ich glaube, er weiß selbst, was er für Fehler gemacht hat und wird dann auch entsprechend daran arbeiten. Dann lass uns auf eine andere Partie zu sprechen bekommen, die auch sehr, sehr spannend zu beobachten gewesen ist. Wir hatten die Jacksonville Jaguars auf der einen Seite 3-1 und Doug Peterson, der zu seinem Ex-Team gefahren ist, zu den Philadelphia Eagles, die mit 3-0 dastanden. standen, beziehungsweise Jaguars 2-1 natürlich, nicht 3-1, 2-1. Und ja, die Eagles gewinnen mit 29 zu 21, nachdem sie 14-0 zurücklagen, machen sie 29 Punkte in Folge und ja, was soll man sagen, Frederik, die Eagles sind aktuell einfach nicht aufzuhalten.
Ja, ich dachte tatsächlich, das Spiel könnte so ein bisschen der Ast zwischen den Beinen sein, der sie zum Stolpern bringt, aber Respekt, das Team hat sich echt gut unter Kontrolle. Jalen Hurts macht halt einfach verdammt guten Job, kann man auch sagen. Also ich glaube, das Eagles-Team hatte keiner so wirklich auf dem Schirm, bevor die Saison jetzt anfing, was das angeht. Und momentan, dieses Spiel natürlich war jetzt ein bisschen geprägt von Struggles am Anfang, deswegen auch die eine Interception und leider hat er auch 2 Sacks genommen, aber tendenziell sehe ich eine sehr gute Kurve nach oben. Was natürlich den Eagles aber extrem geholfen hat, war ihre Time of Possession. 40 Minuten verglichen mit den 20 Minuten, die Jaguars hatten, also fast wirklich eine 2-1 Rate, ist praktisch ein Spiel eigentlich nicht mehr gewinnbar, wenn du so einen Unterschied in Possession Time hast. Und ja, du wirst mir bestimmt auch gleich sagen können, woher denn dieser starke Unterschied kam.
Ja, also sagen wir mal so, wenn wir schon müssen ja nur die Rushing Attempts anschauen, die Philadelphia Eagles sind 50 Mal gelaufen. Also das habe ich, glaube ich, so in der Häufigkeit noch nie gesehen, was sie da wirklich abgerissen haben. Miles Sanders Career High mit 134 Yards, also viel noch nicht erlaufen. Auch Jalen Hurts hat seine Running Attempts bekommen, wenn er als Passer nicht so gut gewesen ist, in diesem Fall wie in den Wochen zuvor. Also von daher, das war, was die Eagles dort, wirklich laufen und laufen und laufen. Das ist wirklich sehr, sehr stark und das, obwohl sie eigentlich eine Jacksonville Defense hatte, die ja bisher, glaube ich, im Durchschnitt 55 Yards erlaubt hatte vor der Partie, hatten keine Möglichkeiten, das aufzuhalten. 210 Yards haben sie am Ende zugelassen, 4,2 im Average. Das ist aktuell die Stärke und das wissen die Eagles halt auch. Sie sind so ein gutes Laufteam, darauf haben sie sich jetzt irgendwann Mitte letzter Saison geeinigt, dass sie so gut, dass sie das ihre Stärke ist und das machen sie eindrucksvoll und da hat bisher noch kein Team irgendwie eine richtig gute Lösung gefunden, sie dann wirklich da konstant aufzuhalten. Natürlich quasi in den Playoffs ausgeschieden, aber das lag dann eher daran, dass Jalen Hurts sich dann als Passer noch nicht so gut war, aber dort macht er Fortschritte und von daher ist dieses Eagles-Team so verdammt gefährlich, denn sie haben ja sowohl offensiv als auch defensiv gerade an den Lions wirklich sehr, sehr gute Spieler, die ihnen natürlich das auch dann ermöglichen, so einen guten Football zu spielen.
Ja, definitiv mit dazu beigetragen haben natürlich auch die zwei Sacks mit dem Strip-Sack von Haason Reddick, der einen verdammt guten Job gemacht hat. Und wenn wir schon über Strip-Sacks reden, müssen wir, glaube ich, auch mal drüber reden, dass die Jaguars und hauptsächlich ein Mann im Besonderen, nämlich Trevor Lawrence, ein Riesenproblem dieses Spiel hatten. Nämlich zusätzlich dazu, dass er 4 Sacks genommen hat, hat er auch 4-mal gefumbled. Und was war die Statline, die du mir in der Pause erzählt hattest?
Ja, also Trevor Lawrence ist der erste Spieler in diesem Jahrtausend, der 4 Fumbles verloren hat. Das hat bisher in diesem Jahrtausend noch keiner geschafft, im 20. Jahrhundert dann schon. Es ist krass, dass es so bitter für ihn gelaufen ist, denn das waren im Endeffekt die entscheidenden Punkte. Wenn man überlegt, 5 Turnovers haben sie gemacht, er hat noch eine Interception geworfen, davon haben halt die Eagles 22 Punkte gemacht. Und da weißt du halt, wohin der Hase begraben liegt, ne?
Ja, und vor allem kann man auch nicht so wirklich sagen, das war jetzt irgendwie so ein Problem des gesamten Teams, das war tatsächlich eher ein Trevor Lawrence-Problem. PFF hat auch geschrieben, dass diese 4 Sacks, die er genommen hat, dass nur 2 davon tatsächlich durch die Offensive Line zugelassen wurden, von denen niemand bis auf einen Spieler unter 60 geratet war, sondern die anderen beiden waren tatsächlich sein Verschulden auch. Also das ist definitiv was, wo die Jaguars, die ja nicht schlecht angefangen haben, jetzt aber sich vielleicht nochmal drauf konzentrieren müssen, dass sie Lawrence ein bisschen besser coachen, was das angeht, vielleicht was Awareness angeht und smart spielen, das ist Name of the Game.
Genau.
Weil schnell loswerden, ja.
Ja, das muss da definitiv dran gearbeitet werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Also da muss er besser sein. Das, glaube ich, weiß er auch selber. Das wird ihm Doug Peterson jetzt auch nochmal ins Gebet nehmen, dass er das bitte beim nächsten Mal unterlassen sollte. Das ist natürlich, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Dann lasst uns zum Abschluss noch auf jeden Fall erwähnen, dass die Eagles so ein bisschen Personalsorgen jetzt haben. Nachdem sie aus der Partie rausgegangen sind, sind ja einige Spieler verletzt runtergegangen. Wenn wir überlegen, Jordan Mailata ist nicht mit dabei gewesen. Da muss man mal gucken, wie weit er fit sein kann. Boston Scott ist während der Partie rausgegangen. Auch Avonte Maddox, Darius Slay sind jeweils draußen gewesen. Also sind schon wichtige Spieler, die nicht mal auf dem Feld gestanden sind. Auch einen Patrick Johnson, der Linebacker, der mit einer Concussion raus gewesen ist. Also da gibt es ein bisschen Sorgen, gerade auch von wichtigen Spielern, wie halt Mai Leiter, der sich ja wirklich gemausert hat, zu einem wirklich absoluten Top-Tackle. Müssen wir mal abwarten. Slay ist wohl mit einem, hat er so ein Bracelet am rechten Arm gehabt. Da kann vielleicht ein Bruch ein Thema sein. Würde ihm aber zutrauen, dass er trotzdem mit gebrochenen Arm spielen würde. Aber trotzdem wird er erstmal, glaube ich, 1-2 Wochen dann nämlich mal raus sein. Und dann schauen wir mal, inwieweit dann man diese dann Verletzung dann auskurieren kann, beziehungsweise wie lange die Spiele ausfallen, denn das wäre natürlich auf jeden Fall schon noch ein Rückschlag, wenn man diese Spieler verlieren würde, denn sie nehmen auch schon richtig, richtig wichtige Rollenspieler, beziehungsweise auch Starter, die man dann ersetzen muss.
Ja, lass uns eine kurze Die Sache ist, Nick Sirianni, wo du es gerade noch gesagt hast, hat tatsächlich, Zitat gesagt, wir glauben, dass jeder, der sich verletzt hat, bei dem Spiel eine Chance hat, dieses Wochenende trotzdem noch zu spielen.
Was Coaches zu Verletzungen sagen, das wage ich immer ein bisschen zu bezweifeln.
Ja, okay, klar. Aber das ist zumindest erstmal, das sind zumindest keine Verletzungen, wo du sagst, das sind 4 bis 6 Wochen, sondern eher 1 bis 3 Wochen, dann, wenn so eine Prognose vom Coach kommt.
Ja. Vermutlich eher. Also ja schon, aber wir haben es ja auch gesehen bei den Dolphins, da hat man auch gesagt, er kann nächste Woche wieder spielen und dann haben wir ja gesehen, was die Folgen davon gewesen sind. Oh, ja. Lass uns aber jetzt eine kurze Pause machen, denn wir haben auch 3 Spiele vor uns, wollen kurz durchatmen und dann geht's zu den Top-Teams nach Kansas City, nach Green Bay und natürlich aber auch nach Baltimore, denn da müssen wir auch drüber reden, was dort vorgefallen ist. Deswegen bleibt dran, hier bei der Reception eurem Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
Da nimmt sich was man will,
dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ja, und jetzt kommen wir zu wirklich spannenden Spielen von den Top-Teams, die sich präsentiert haben. Und da wollen wir natürlich den Anfang machen mit dem frühen Slot, mit der Partie der Baltimore Ravens gegen die Buffalo Bills. Eine Partie, die eigentlich entschieden wirkte. 20-3 stand es für die Baltimore Ravens. Und am Ende heißt es 23-20 für die Buffalo Bills. Die Ravens geben mit zum zweiten Mal in Folge daheim eine Führung von mindestens 17 Punkten ab. Damit sind das zweite Team seit den 2011er Vikings, die in den ersten 4 Partien Spiele mit einem mindestens 17 Punkten Vorsprung verloren haben. Und das ist natürlich richtig, richtig bitter für die Baltimore Ravens, denn man könnte hier noch viel besser in der Division dastehen und sie sogar damit 4-0 anführen.
Ja, nachdem man, wie gesagt, schon gegen die Dolphins 21-Punkte-Lead weggegeben hat, jetzt 17 Punkte gegen die Bills. Und es fing so gut an, Opening Drive der Bills wird Josh Allen erstmal gepickt von Marlon Humphrey und dann auch noch 27 Yards returned und die Ravens converten gleich noch einen Touchdown auf dem Drive. Da dachte ich eigentlich schon so, okay, wird das so ein Spiel? Aber dann ist es irgendwie ausgeartet. Natürlich haben die Bills dann sich irgendwie in der zweiten Hälfte besonnen, wie man Football spielt, aber ich weiß nicht. Es waren fragwürdige Entscheidungen. Ich gehe mal auf eine Szene ein. Es waren, glaube ich, noch 4:16 übrig. Und die Ravens hatten ein 4th-and-Goal von der 2-Yard-Linie und hätten eigentlich ein Field-Goal attempten können, um einfach 3 Punkte in Führung zu gehen, statt 7 Punkte mit Touchdown und Point-After oder sogar 8 mit 2 Points. Und dann haben sie sich entschieden, praktisch das zu versuchen, statt einfach das einfache Field-Goal zu nehmen. Und dann hat Jackson halt die Interception geworfen. Und das war ein Play-Call, den ich so nicht getroffen hätte. Vor allem, nachdem wir schon gesehen hatten, die Third-Down-Percentage in dem Spiel der Ravens war auch nicht besonders gut. Also das war wirklich nichts, was ich sehen ließ jetzt aus einer Coaching-Sicht.
Ja, das ist mit Sicherheit auch etwas, wo ich natürlich im Nachhinein natürlich auch viel drüber geredet wird, weil natürlich diese 3 Punkte, die hätten jetzt zumindest halt die, vielleicht die Overtime zumindest abgesichert, so jetzt ist es richtig. Es ist halt schwierig. Ich meine, ich kann es verstehen und ich finde es auch gut, dass Trainer dafür sagen, okay, wir gehen dafür. Natürlich, ob man natürlich den Playcall dann machen muss, wie man ihn gemacht hat, ist natürlich eine andere Frage. Ich bin prinzipiell ein Risikotyp, also von daher kann ich das schon nachvollziehen. Aber natürlich, klar, das ist dann, wenn es halt nicht funktioniert und du halt diesen Playcall hast, dann ist natürlich die Kritik auch zu rechterweise da. Muss man natürlich auch drüber reden, dass man das einfach hätte dann vielleicht cleverer lösen müssen und zu sagen, okay, gut, wir nehmen hier halt die 3 Punkte mit, ne, haben wir ein bisschen eine Führung nochmal vorweg, haben ein bisschen ausgebaut. Dann Bills, zeigt mal, was ihr könnt. Denn eigentlich haben ja auch die Defense der Ravens hat ja eigentlich gut gehalten, auch wenn sie natürlich in der zweiten Halbzeit ein bisschen um der Heels gewesen sind, so ein bisschen nicht ganz mithalten konnten mit den Bills. Aber einfach daran, dass die Offense der Ravens einfach nichts mehr hinbekommen hatte. Also von daher, ja, sehr, sehr bitter, sehr, sehr schwierige Entscheidung auf jeden Fall, die man dort dann getroffen hat. Dann hat man wirklich dann auch die Zeit auslaufen lassen zu ihrem Vorteil aus Bills Sicht und dann hat man einfach dann das Ding genommen von Tyler Bass, um diese Partie dann für sich zu entscheiden. Aber ja, die Ravens, das ist irgendwie, ja, es läuft gerade einfach überhaupt nicht so richtig rund. Ich meine, klar, 2-2 steht man trotzdem so da, aber man hat irgendwie gefühlt mehr ist da möglich, aber ich habe halt offensiv, ist halt neben Lamar Jackson, ist halt nicht so sonderlich viel. Also J.K. Dobbins ist zurückgekommen, hat jetzt 13 Carries, 41 Yards, ist nicht sonderlich gut. Da merkt man auch, dass er immer ein bisschen noch diesen Rost abschütteln muss nach der schweren Verletzung, die er ja gehabt hat. Justice Hill war es auch schon ein bisschen besser mit 8 von 45, aber halt gerade im Passing Game, da fehlt so viel. Ich meine, Rashad Bateman ist ja in der zweiten Halbzeit rausgegangen, verletzt und danach war halt im Passing-Game fast gar nichts mehr da. Und da, ich glaube, ist das große Ding, was man nicht angegangen hat. Und jetzt muss man halt dann so ein bisschen die Rechnung dafür bezahlen.
Ja, liegt meiner Meinung nach auch zum ganzen Stück an der Offensive Line der Ravens, die momentan so ein bisschen am Struggeln ist, habe ich den Eindruck. Das hilft natürlich Lamar Jackson nicht groß. Genau. Was eben gut aussah, wie gesagt, die Ravens Defense sah gerade in der ersten Hälfte super aus, haben super Pass Protection, also den Pass defended, also super gut geschemt dagegen und dass die Bills haben ein bisschen gebraucht, bis sie sich darauf eingestellt haben, dann ist Josh Allen natürlich auch weitaus mehr gelaufen. In der zweiten Hälfte hat er 53 Rushing Yards, insgesamt 70 im Spiel und dann auch in der zweiten Hälfte nochmal 108 Pass Yards, also da, es hat ein bisschen gebraucht, bis sie sich darauf eingestellt haben. Genau. Was wollte ich noch sagen? Interessant mal wieder zu sehen, Josh Allen, ziemlich tougher Runner, weil 69 von seinen 70 Yards kamen nach Contact, was ich eine interessante Statline noch fand. Schlussendlich hat es dann Jordan Poyer, Safety für die Bills, schon Veteran, könnte man sagen, spielt, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lange er schon in der Liga ist, aber auf jeden Fall
lange.
Mit der wichtigen Interception dann beendet, insgesamt seine zweite in dem Spiel und damit die Bills dann tatsächlich, muss man sagen, sie haben, also die Ravens waren definitiv das bessere Team in der ersten Hälfte, aber schlussendlich zählt die zweite Hälfte und was am Ende dasteht und das haben die Bills klar für sich entschieden.
Ja, das haben sie definitiv getan, aber auch da natürlich, also ich glaube, wir nehmen mal das Positive mit, das ist, glaube ich, mal ganz wichtig, dass man auch mal so eine Partie gewonnen hat, denn wir erinnern uns ja daran, dass sie gerade diese One-Score-Games, also ne, wo der Abstand maximal 8 Punkte ist, da sie überhaupt nicht gut gewesen sind. Seit 2020 haben sie die 7 Spiele da in diesem Score verloren. Und jetzt mal so eine Partie zu gewinnen, auch mal nach ein großes Comeback zu feiern, ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Das hat Josh Allen in seiner Karriere bisher noch gar nicht geschafft. Und die Bills haben das auch überhaupt noch nicht geschafft gehabt in den letzten Jahren. Überlegen wir mal guckt, das letzte Mal, dass sie einen Comeback von mindestens von 17 Punkten Rückstand geschafft haben, war 2011, man hat 39 Partien gebraucht, also um das zu schaffen. Damals war ein gewisser Ryan Fitzpatrick Quarterback für die Bills. Das ist schon wirklich ewig her. Zeigt euch auch, dass Pat Fitzpatrick gefühlt bei jedem Team gewesen ist, diesmal irgendwo gegeben hat in der NFL. Also ja, das ist, glaube ich, etwas, was man sehr, sehr positiv mitnehmen kann. Aber natürlich müssen wir trotzdem uns darüber unterhalten, dass sie halt immer noch diese offensiven Probleme haben. Die Offensive Line ist halt keine Unterstützung im Running Game. Glaube die schlechteste Run-Blocking-Win-Rate in der NFL, was bezeichnend dafür ist. Und wenn dein Quarterback dein bester Läufer ist, das kann gut sein, natürlich, wenn du auch deinen Fokus drauf auflegst, aber eigentlich sollte ja, ist es in dem System nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass Josh Allen halt derjenige ist, der halt läuft, der alles macht und tut und so weiter, sondern er sollte auch so ein bisschen entlastet werden von seinen Running Backs und das kriegen sie halt überhaupt gar nicht hin. Devin Singletary, 11 Carries, 49 Yards, Zach Moss, 3 Carries, 6 Yards, Das ist einfach zu wenig und es ist das Problem seit letztem Jahr und man hat immer noch keine Lösung gefunden, um das irgendwie hinzubekommen. Das kann natürlich dann mit Blick auf den Super Bowl war natürlich sehr, sehr wehtun.
Ja, vor allem vielleicht ist auch da ein bisschen Ursachenforschung notwendig. Also liegt das am Run-Scheme oder liegt das vielleicht auch daran, dass man ein bisschen verschlafen hat, die Offensive Line in der Offseason ein bisschen aufzubessern und gerade das Run-Game dadurch zu upgraden? Ja. Gut, wir haben jetzt hier eine sehr zivilisierte Konversation. Vielleicht noch kleines Fun-Fact, wer keine besonders zivilisierte Konversation hatte, war Marcus Peters
genau.
Mit Harbaugh nach der Entscheidung praktisch, glaube ich, den Fourth Down zu versuchen und nicht das Field Goal zu kicken. Da gab es eine Szene, wo die beiden sich sehr angemacht haben, was natürlich man nicht sehen möchte in einem Team.
Nee, definitiv nicht. Und ich meine, es war, glaube ich, nach dem Spiel, glaube ich, wo sie sich aneinander geraten sind.
Oder war es? Ja, es kann sein.
Ich bin mir nicht genau sicher, aber auf jeden Fall Ende des Spiels, nach der Partie, auf jeden Fall, das war überhaupt nicht gut aus, zumal nachdem Peters getrennt werden musste von Haber. Also von daher, ja, da sollte man sich jetzt nochmal in Ruhe hinsetzen, alles ausräumen und dann weitermachen. Denn in der Division ist noch viel möglich, da auch die anderen Teams strugglen enorm. Also von daher sollte man jetzt gucken, dass man da möglichst schnell wieder auf den Siegespfad zurückkehrt. Dann lass uns die Partie wechseln, den Slot wechseln, in den späteren Slot reingehen zu den Green Bay Packers gegen die New England Patriots. Eine Partie, wo du sagst, okay, die Patriots gehen ohne Mac Jones rein mit Brian Hoyer. Ja, das sollten die Packers ja eigentlich hier locker flockig gewinnen. Ja, Pustekuchen. 27-24 gewinnen die Packers nach Verlängerung, nachdem sie zum zweiten Mal den Ball bekommen haben in der Verlängerung. Ja, Frederik, ich glaube, man kann aus Packers sagen, Gott sei Dank gewonnen. Und ja, das war auch, glaube ich, das einzig Positive.
Ja, Rodgers hat danach auch gesagt, also es war die erste Hälfte war mit die schlechteste seiner Karriere und dann hat er sich einfach darauf besonnen, dass er ein verdammt guter Footballspieler ist und das gemacht, was verdammt gute Footballspieler machen, zumindest in der zweiten Hälfte dann aufgedreht. Genau, es war auf jeden Fall wieder mal ein super interessantes Game, so kann man das zumindest sagen. Tatsächlich, die Patriots sind mit Brian Hoyer gestartet und ich habe es ja schon vorhin gesagt, es war irgendwie die Woche der Backups und der Backups der Backups, denn nach einer Kopfverletzung bei Hoyer ist dann der Fourth Rounder Bailey Zapp reingekommen und hat sein erstes NFL-Game gespielt, soweit ich das richtig gesehen habe. Ja, die Patriots sahen am Anfang defensiv auch noch solide aus, allerdings hat Rodgers, wie gesagt, doch super schlecht gespielt. Das heißt, das war so ein bisschen Zusammenspiel davon. Leider aus Patriots Sicht haben sie dann so ein bisschen nachgelassen, haben dann zu viel erlaubt, gerade auch ein paar tiefe Pässe, die Rodgers angebracht hatte. Was allerdings ein Highlight war im Spiel, war der Pick 6. Rodgers hat seinen insgesamt vierten Pick 6 nur seiner Karriere geworfen. Und es gab auch ein Quote von ihm, also ein Zitat bei der Pressekonferenz, dass mindestens zwei davon bei dieser Route, also das ist eine Comeback-Route, wo er überworfen hat, gekommen sind. Das heißt, da ist er irgendwie nicht so confident bei dem. Und er meinte noch, er hat den Wurf fast so stark überworfen, dass der Cornerback, der ein Play machen wollte, beim fast schon zu weit gelaufen ist, um den noch zu fangen. Aber ja.
Ja, das ist, das zeigt es, glaube ich, relativ gut, was da alles ein bisschen schief gelaufen ist. Ich meine, wir sollen natürlich auch loben, ne? Auch Aaron Rodgers hat jetzt seinen 500. Karriere-Touchdown erzielt, damit in eine sehr elitäre Klasse aufgestiegen. Das ist natürlich auch etwas, was man nicht außer Acht lassen sollte, aber trotzdem, ich meine, wenn man sich das auch das Spiel anguckt, dann hat man ja auch gesehen, Frederik, dass vor allen Dingen die Packers mit viel zwei Running Back Sets gespielt haben, also mit AJ Dillon, mit Aaron Jones, um einfach, ja, das dann zu nutzen zu ihrem Vorteil, die Defense zu verwirren, okay, an welchen Running Back geben wir den Ball ab, welcher geht vielleicht auch raus, um dann als Receiver aufzutreten. Das hat, wie gesagt, so semi-gut funktioniert, würde ich jetzt mal behaupten. Also die beiden haben schon gute Yards auf jeden Fall gemacht, ne? Wenn wir gucken, AJ Dillon 17 Carries, 73 Yards, Aaron Jones 16 Carries, 110 Yards, das sind schon auf jeden Fall gute Zahlen, aber man hat es halt auch nicht ummünzen können in Touchdowns. Beide sind ohne Touchdowns jeweils geblieben. Ja, also da ist bei den Packers, es läuft offensiv einfach noch nicht so rum. Man hat einfach noch keine Alternative oder keinen Nachfolger zu Devontae Adams gefunden, auch wenn Allen Lazard mit 6 Receptions 116 Yards gut gewesen ist. Aber so richtig hat diese Offensive noch keinen Flow gefunden.
Ja, es wären auch 87 Yards oder ich glaube fast 90 Yards für Dubs gewesen, wenn der nicht einen perfekten 40-Yard-Touchdown fallen gelassen hätte von Rodgers. Das war ein bisschen unschön aus Green Bay-Sicht, ja. Und genau das beschreibt es ganz gut eigentlich, ja. Neben Allen Lazard fehlt noch so der Playmaker. Robert Tonyan, der ja lange Zeit verletzt war, war jetzt wieder da, hat aber auch nur 2 Catches bekommen. Auf der anderen Seite, wo wir über Rushing geredet haben, die Patriots, die jetzt mehr von so einem Zone-Run weggegangen sind und jetzt mehr Gap- und Power-Run spielen, das hat nicht wirklich gut funktioniert. Aber es ist auch schwierig praktisch gegen eine Packers-Defense, die verdammt guten Linebacker-Core hat. Auch, ich weiß nicht, ob die Packers-Defense mit einer der, ich glaube, sie sind in Top-3-Defenses der Liga dieses Jahr. Und es hat sich auch gezeigt und, dann versuchst du natürlich einen Power-Run Gap-Run aus Patriots-Sicht, aber dann brauchst du auch eine vernünftige Offensive-Line, die dir die Gap richtig frei blockt. Und natürlich willst du gegen starken Linebacker-Core weniger Zone-Run spielen, weil dann hast du einfach für die Leute, die sich mit Football nicht so gut auskennen, Zone-Run ist halt der Running-Back sucht sich aus, wo er lang rennt, statt durch eine feste Gap, die für ihn geblockt wird. Aber wenn du gute Linebacker auf der Gegenseite hast, dann sehen die natürlich, wo du hin willst und tackeln dich eigentlich ziemlich direkt an der Line. Also, ja.
Ja, definitiv. Also, da bin ich definitiv bei dir. Ich denke mal jetzt mal eine kurze Pause, komme dann gleich zurück. Und dann später noch über die Patriots, über natürlich auch über deren jungen Quarterback, der reingekommen ist, Bailey Zappi. Und natürlich dann noch über das Sunday Night Game zwischen den Kansas City Chiefs und den Tampa Bay Buccaneers. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Ja, und jetzt sind wir hier nochmal im allerletzten Mal zurück und wollen natürlich noch über die restliche Partie der Patriots bei den Packers sprechen. Natürlich auch noch nachher den Blick werfen auf das Sunday Night Game. Aber lass uns erstmal so ein bisschen noch zum Ende der Regulation kommen, Richtung Overtime auch da ein bisschen schauen. Ich habe es ja gesagt, das ist da sehr, sehr wild auch ein bisschen gewesen ist. Und wenn wir uns dann angucken, du hast ja schon erwähnt gehabt, diesen Pass von Dobbs, den er hat fallen lassen. Und dann hast du bei 2-0-2 an der Stehung der 40-Yard-Linie der Patriots mit 4. und 8, den du gehen musst. Und was ich da nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, warum die Packers an der Position punten. Klar, das Field Goal ist weit, aber warum machst du nicht was anderes? Ich meine, das geht auch, oder nicht?
Also,
warum puntest du, wenn du noch die Chance hast, die Partie zu gewinnen?
Ich sehe, was du meinst. Also ich kann tatsächlich hier an der Stelle beide Seiten verstehen. Crosby ist halt sogar ein vernünftiger Kicker. Also dem könnte man das sogar zumuten, dass er den macht. Das ist ein 58-Yard-Kick. Ist nicht wenig. Wetter war, glaube ich, gar nicht schlecht. Es hat die Sonne geschienen. Ich weiß nicht, wie stark der Wind war in Green Bay. Allerdings, was den Packers recht gibt, ist das Special Teams Play. Sie haben dann an der 2 gedownt, den Punt. Das war vernünftig, um dann zumindest noch die Overtime zu erzwingen, weil sie die Patriots eben schlechte Field-Position hatten. Aber ja, ich kann es verstehen.
Gut, ich, wie gesagt, nicht so richtig. Aber gut, am Ende ist es ja egal. Die Packers haben gewonnen, auch wenn sie nicht schön gewonnen haben, aber zumindest haben sie gewonnen. Aber lass uns trotzdem über die Patriots sprechen, die das ja mit dem dritten Quarterback dann ja teilweise gespielt haben. Denn Brian Hoyer musste nach einer Concussion raus. Bailey Zappi hat dann gespielt und hat den ersten Touchdown in diesem Jahr eines Rookie-Quarterbacks erzielt. Den ersten Passing-Touchdown geworfen. Kenny Pickett hatten wir ja schon erwähnt gehabt. Der hat ja 2 Rushing-Touchdowns gemacht, neben seinen 3 geworfenen Interceptions. Also, ein bisschen verwunderlich. Wie war dein Eindruck denn von ihm, Frederik, fandst du, dass er es gut gemacht hat oder wie war dein Eindruck?
Also ich glaube, niemand hat es auf dem Bingo-Sheet, dass er der erste Rookie-Quarterback ist, der einen Touchdown wirft. Aber ja, er sah jetzt nicht super, super verloren aus, was natürlich auch daran liegt, dass ich glaube, das Patriots-Offensive-Schema ganz gut, also ist jetzt nicht auf einen Quarterback extrem zugeschnitten und deren Stärken, das war ja schon immer so, dass die Patriots immer ganz gut mit den Leuten, die sie hatten, was machen konnten und das hat sich bei Bailey Zapp auch ganz gut gezeigt. Ja, natürlich ist Mac Jones weitaus präziser, was das angeht, aber ich sag mal so, es war nicht Bailey Zapp, der am Ende das Spiel verloren hat für die Patriots, fand ich. Der hat seinen Job, wie man eben von einem Third Stringer, was man eben davon erwarten kann, vernünftig gemacht.
Ja, das denke ich definitiv.
Insgesamt 10 von 15 angebracht für 99 Yards und wie gesagt, diesen erwähnten Touchdown ist okay.
Ja, wie gesagt, glaube ich, das Beste daraus gemacht, von dem, was möglich gewesen ist. Man hat es ja gesehen, das war eigentlich mehr der Fokus einfach darauf, dass man Damien Harris und Ramonte Stevenson den Ball in die Hand gibt. Sie haben es doch relativ gut gemacht eigentlich. Und ja, man hat hier, wie gesagt, fast die Green Bay Packers hat hier mir fast geschlagen. Und das war für mich schon eine große Überraschung, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass sie das dann wirklich halt hinbekommen haben. Denn ich hätte ihnen das überhaupt jetzt nicht so zugetraut. Also von daher kann man auch dem Team auf jeden Fall auch Kampfgeist zusprechen. Natürlich bitter ist, dass er noch ein bisschen Verletzungssorgen hat. Jacoby Myers ist ja nicht mit dabei gewesen. Jalen Mills nicht mit dabei. Jonu Smith ist dann rausgegangen mit einer Verletzung, mit einer Knöchelverletzung, was natürlich auch nochmal ein Nachteil sein könnte. Also da gibt es natürlich auch schon so ein bisschen auch offensive Sorgen. Zumal noch damit Jonu Smith ohne ihn dann nicht mehr so dieses Running Game laut machen konnte, der natürlich erst der zweite Tight End daneben ist und dann hatte, glaube ich, keinen weiteren mehr, glaube ich. Da war nur noch Hunter Henry übrig. Also von daher, man hat es irgendwie trotzdem hinbekommen und ich glaube, das ist das, was man mitnehmen kann. Man war nah dran, man hat so einen kleinen moralischen Sieg gefeiert, aber am Ende hat es halt qualitätmäßig gefehlt und wenn du halt auf einem dritten Quarterback bist, dann kannst du halt auch so eine Partie nicht gewinnen.
Ja, ich bin mal gespannt, wie es nächste Woche aussehen wird gegen ob man sich entscheidet gegen die schlechteste Defense der Liga mit den Lions. Ich weiß gar nicht, wie sieht die Prognose aus? Es gab ja hin und her mit Mac Jones und wie also schnell er wieder spielen kann.
Ich glaube, er war am Freitag, glaube ich, wieder auf dem Trainingsplatz. Ich weiß nicht, ob er trainiert hat, aber zumindest war er auf dem Trainingsplatz. Aber es sieht so aus, als ob er relativ schnell wieder einsatzfähig ist. Aber ich würde es trotzdem halt nicht übertreiben.
Aber ganz ehrlich, wenn ich die Lions als nächsten Gegner habe, dann reicht mir da vielleicht sogar auch, so böse es klingt, aber ein Bailey Zapp kommt dann halt auf die Defense an, wie die Defense spielt gegen die Lions, die ja keine schlechte Offense haben. Ja,
gut, ich sage mal so, ich traue den Patriots voraus, nicht zu, 30 Punkte zu erzielen, auch wenn es die Lions sind. Ich glaube, da ist dann der Quarterback relativ egal, aber
ja.
30 Punkte traue ich dem Team definitiv nicht zu, auch wenn die Lions 95 Punkte im Schnitt erlauben.
Ja. Bin gespannt auf jeden Fall, wen sie da spielen. Meiner Meinung nach wäre es das falsche Play, Mac Jones nächste Woche schon wieder einzusetzen. Lieber nachhaltig warten und vielleicht erst gegen die Browns dann die Woche danach.
Ja, definitiv. Gut, dann würde ich sagen, lasst uns wechseln zum Sunday Night Game, der Partie zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs. Eine Partie, die wir offensichtlich drauf gewartet haben. Patrick Mahomes gegen Tom Brady, beide fit, beide hundertprozentig bereit, um diese Partie anzugehen. Und ja, was soll man sagen? Am Ende gewinnen die Kansas City Chiefs 41-31, eine Partie, die sich eigentlich knapper anhört, als sie gewesen ist. Und eigentlich haben die Chiefs ja dominiert, wie sie wollten, Frederik.
Ja, das war mal wieder die Patrick Mahomes und Kelsey Show. Ich weiß nicht, wenn ich die Bucks bin, dann überlege ich mir doch, klar, ich meine, die Chiefs haben viele, viele Stars auf der Offense, aber dann muss ich doch irgendwie Kelsey zumindest vernünftig covern. Und das, wenn du ihm One-on-Ones gibst oder teilweise dann versuchst, Zone zu spielen und er aber immer wieder über die Mitte des Feldes seine Routen entwickeln kann und ich weiß es nicht. Das hat mir nicht gefallen, was die Tampa Bay Defense da gemacht hat. Kam auch ins Spiel mit als, ich glaube, beste Defense, was Punkte pro Play erlaubt angeht, wenn ich das richtig gelesen hatte vorhin. Und haben jetzt hier, ich glaube, die viertschlechteste, war für diese Woche die viertschlechtesten, was das anging, jetzt gegen die Chiefs. Also die Defense hat definitiv sich auseinanderpicken lassen von Mahomes.
Ja,
und da war wieder alles dabei. Da waren Shovel Passes dabei, da waren Scrambles, die dann in irgendwelche Spin, das war, ich weiß nicht, ob du den Spin-Move in...
Ja, den habe ich gesehen.
Ja.
Ja, es war wieder komplett, also es war wieder Patrick Mahomes at his best. Ich glaube, so kann man es ganz gut umschreiben. Ja, klar, natürlich Interceptions geworfen, aber trotzdem hat das wirklich wieder überragend gespielt. Also er hat wirklich den Ball gestreut, hatte seinen Travis Kelce natürlich gefunden, aber natürlich auch die anderen einsetzen können. Marcus Valdes-Scantling, Juju Smith-Schuster, Sky Moore. Und natürlich auch dann immer wieder seine Running Backs und noch Titans gefunden. Das macht er ja auch sehr, sehr gut gemacht. Nutzt sie vor allen Dingen häufig, um dann mit denen die Touchdowns zu erzielen. Das ist schon wirklich sehr, 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 sehr auffällig, dass er dort vor allen dann drüber geht. Aber ich meine, im Endeffekt ist ja egal, wenn du Touchdown ein Ziel, solange du die Touchdowns halt machst und dann halt damit gewinnen kannst, ist es halt sehr, sehr gut. Und das kriegen sie aktuell wirklich, wirklich perfekt hin, dass sie, ja, obwohl Tyreek Hill nicht mehr mit dabei ist, dass sie halt das nicht so auffällt in dem Sinne offensiv. Also das ist schon etwas, wo ich sagen muss, das beeindruckt mich schon, dass sie das doch so gut hinbekommen zu kompensieren.
Ja, dass sie einfach jeden einsetzen in der Offense, ist halt irre. Also das spricht für super gutes Playcalling. Weil wen willst du dann Double-Teamen? Ich habe es ja schon angesprochen, dann kannst du eben Travis Kelce fast nicht Double-Teamen, wenn du dann MVS oder einen Juju dahinter hast. Oder selbst die Running Backs, die dann und ohnehin dann Defensive Playbook musst du ein bisschen aus dem Fenster schmeißen, wenn's gegen die Chiefs geht. Weil du siehst es ja auch, es kommen Misdirections, was nicht sonst. Dann siehst du den Sneak von Tight End Noah Gray, dann an der Goal-Line, wo Mahomes dann noch auf irgendwas auf Kelce zeigt und rumschreit, um die Defense zu verwirren. Und dann ist aber ein Sneak vom Tight End, der in Motion ist. Also es ist Trickery gegen die Chiefs.
Ja, das ist es halt. Aber genau das ist es halt auch, warum halt Patrick Mahomes der beste Quarterback in der Liga ist und warum halt Andy Reid ein absolutes Mastermind ist. Sie bekommen es halt immer wieder hin, Lösungen für Probleme zu finden. Und das haben sie in diesem Jahr wirklich wieder sehr gut hinbekommen. Sie führen wieder eine Division an, wo wir auch Zweifel hatten, ne? Wie kriegen sie das überhaupt hin? Aber man kann halt sagen, es funktioniert halt einwandfrei. Die haben halt so ein Scheme, sie entwickeln solche Plays, wo halt die Stärken der jeweiligen Spieler halt gut drinne funktionieren und dann läuft es halt einfach auch. Und das sieht man ja in diesem Spiel wieder sehr, sehr eindrucksvoll. Genau. Ja. Aber lass uns den Blick werfen auf Tom Brady. Ne? Er hat ja wieder zurückgehabt, seine Anspielstation, Mike Evans, Chris Godwin und auch Russell Gage haben wieder mit dabei, haben auch sofort abgeliefert, Mike Evans, Chris Godwin, die besten zwei Receiver, also die meisten Yards jeweils gefangen, Mike Evans hat sogar mit zwei Touchdowns dafür gesorgt, in der Partie, wo Tom Brady mal wieder viele Pass-Attempts hatte, 52 Stück, überhaupt nur 6 Running-Attempts, damit ist es, gab es bei den letzten 6 Spielen, oder es gab nur 6 Spiele, wo ein Team 6 oder weniger Rushing-Attempts hatte, kurioserweise war Tom Brady in 3 dieser Partien dann mit dabei, 2 mit den Buccaneers, 1 mit den Patriots. Er hat viel gemacht, viel getan, aber dieser richtige Flow und dieser richtige Rhythmus, der fehlt der Offense einfach noch.
Ja, das hat man auch hier gesehen. Großteil daran lag ein bisschen auch an der Offensive Line. Vorhin habe ich auch gelesen, die Left Tackle, Left Guard haben insgesamt 11 Losses zugelassen, während die rechte Seite nur 3 zugelassen hat. Und natürlich, wie wir wissen, für einen rechtshändigen Quarterback ist die linke Seite der Offensive Line natürlich am wichtigsten, weil das seine Blindside ist eben. Was cool war, die Chiefs Defense hatte einmal ein richtig schönes Play. Ich weiß nicht, was es war, der Corner, ich komme gerade nicht mehr drauf. Sie haben auf jeden Fall einmal einen richtig guten Blitz disguised. Le'Jarius Sneed war es, genau. Es sah so aus, als ob der einfach in Man-Coverage lined up ist. Und es ist ja selten, dass Brady mal irgendwie einen Blitz nicht erkennt vorher. Und dann hat wirklich der Corner, der dann auch den Strip-Sack hatte dafür, super Play gemacht. Und das war so ein bisschen bezeichnend, die Offense von Tampa. Natürlich noch nicht synchronisiert miteinander. Brady musste den Ball ziemlich schnell häufig auch loswerden, eben wie gesagt durch die linke Seite. Das hat dann auch geklappt mit 2 irren Highlight-Catches, auch von Mike Evans, der sich mal wieder herausragend gezeigt hat. Ziemlich contested Catches und er hat sie trotzdem super, super festgehalten.
Ja, definitiv, definitiv. Also haben sie, da hat es sehr gut funktioniert, was sie da gespielt haben. Ich finde sowieso auch die Chiefs Defense, auch wenn sie jetzt 31 Punkte zugespielt, kassiert haben, haben sie es eigentlich trotzdem irgendwie relativ gut hinbekommen, gerade halt auch am Anfang, wo sie halt den Buccaneers schon früh so den Zahn gezogen haben, sodass die dann halt schnell hinterherkommen mussten und dass sie richtig Gas geben mussten, um da überhaupt nochmal wieder ins Spiel reinzubekommen. Die Chiefs, die machen es einfach gut und das muss man einfach ganz, ganz hoch anrechnen, während halt die Buccaneers halt noch ein bisschen auf der Suche sind. Jetzt haben sie 2 Heimspiele bisher verloren, ihre beiden, was natürlich auch nicht so unbedingt dafür spricht und da muss jetzt natürlich die Zeit genutzt werden, jetzt auch mit den fitten Spielern wieder, mit einem fitten Chris Godwin, mit einem Mike Evans, der wieder mit dabei ist aus seiner Sperre, mit einem fitten Russell Gage, um einfach dann Rhythmus zu entwickeln, neue Plays zu entwickeln, um dann einfach auch für Überraschungen zu sorgen, damit man halt auch dann wieder eine Rolle spielt, denn wie gesagt, in der NFC ist viel möglich, aber dafür muss man dann halt auch entsprechend in guter Form sein. Klar, das brauchen wir jetzt noch nicht, aber Richtung November, Dezember sollte man so langsam mal die Höchstform erreicht haben.
Ich stelle dir nochmal eine Frage zum Spiel, mal aus Interesse. Denkst du, es wäre zumindest, wenn auch nicht ein komplett anderes, also dass Tampa gewonnen hätte, aber zumindest wäre es ein knapperes Spiel gewesen, wenn dieser Kick, also erstes Play war ja, der Kickoff wurde returned für 23 Yards und dann gefumbled und dann hatte Kansas direkt den Ball. Denkst du, es wäre anders ausgegangen, wenn zumindest das nicht direkt passiert wäre und deswegen direkt 7-0 waren nach 40 Sekunden?
Berechtigte Frage. Keine Ahnung, das ist jetzt so ein ja, hätte, könnte, ja. Ding.
Na klar.
Ich glaube jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, sie hat schon eine Rolle gespielt, klar, aber ich denke trotzdem, dass die Chiefs das gewonnen hätten.
Ja.
Dafür waren die Probleme in der Offensive zu Beginn bei den Buccaneers zu eklatant.
Ja. Das sehe ich ähnlich.
Genau.
Am Ende gab es dann noch diesen, mit 10 Punkten hinten noch diesen Versuch, ich weiß nicht mal warum, also was war der Versuch, da mit 7 Sekunden noch irgendeinen Trickplay zu machen? Ich meine, da kann man eigentlich auch.
Aber muss kreativ sein.
Und dann den Onside recovern und dann Hail Mary. Das, aber dann selbst dann darfst du ja ein Play, dieses Hin- und Hergepasse, kannst du ja auch nicht, das waren ja nur noch 7 Sekunden auf der Uhr. Also dann lieber da gleich den Hail Mary versuchen und dann versuchen, wenn du den Touchdown gescored hast, gleich nochmal Onside. Also ich weiß nicht, komischer Call am Ende, aber ich glaube, sie hatten auch schon aufgegeben.
Ja, da fand ich aber wilder, dass was bei den Giants gegen die Bears abgegangen ist. Das war eine wilde Sequenz
hier
raus. Da, das wäre ja wirklich komplett wild, wie der von einer Seite auf die andere Seite und dann gebounced und oh, das war das Schlimmste, was ich gesehen habe. Das war ja komplett wild einfach. Also da lief ja gar nichts so, wie es hätte laufen sollen. Das war wow.
Ja, irgendwie trifft das ganz gut auf die Woche zu, ne? Also so, es war wieder crazy.
Es war auf jeden Fall wieder crazy und ich glaube, damit können wir auch relativ gut diese Woche abschließen, denn ich glaube, wir werden uns auch in der nächsten Woche viele crazy Spiele auf jeden Fall sehen. Ich glaube, das wird nicht weniger werden. Man zeigt aber einfach, dass du ja in jeder Woche 100% wachsam sein musst und auch in den 60 Minuten darfst du dir einfach keine Fehler erlauben, denn kann es immer passieren, dass du halt, ja, dass ein anderes Team zurückkommt, dass du halt eigentlich einen sicher geglaubten Sieg weggeben kannst. Wir haben es gesehen diese Woche, also von daher ist es sehr, sehr spannend zu beobachten, wie es in der NFL weitergeht. Wir werden natürlich weiter darüber berichten, deswegen solltet ihr uns unbedingt folgen auf dem Podcatcher eurer Wahl, Spotify, iTunes, auch gerne uns Rezensionen da lassen. Natürlich gerne 5 Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Und dann dürft ihr uns natürlich auch gerne folgen auf den Social Media Kanälen eurer Wahl. Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle InterceptionFT findet ihr uns dort. Ja, und dann hören wir uns dann nächste Woche wieder hier und dann schauen wir mal, was dann für verrückte Spiele dann wieder da sind hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.